ARD.
Es kam auch schon dreimal, Frauen vorne, stiegen vorne ein und sagen, sind Sie nicht der Autor von diesen Krimis?
Wirklich?
Ja, war der Hammer. Und dann sage ich bei der einen, ja, das bin ich. Und die ist völlig abgegangen und sagte, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, irgendwann musst du den doch mal im Bus sehen. Es war ein Knaller. Es war, hat meinen Tag gerettet.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Und heute mit einem Mann, der die vielleicht witzigsten Hamburg-Krimis schreibt. Ich habe die gerade entdeckt für mich und verschlinge sie Band für Band. 6 Bücher gibt es schon. Frau Helbing ermittelt, eine pensionierte Fleischerei-Fachverkäuferin aus dem Grindelviertel. Und die liest ganz viele Krimis, hat eine enorme Kombinationsgabe und stolpert da eher zufällig in so Kriminalfälle und hilft der Polizei. Ein bisschen wie die Miss Marple von Hamburg. Und der Mann dahinter ist Krimi-Autor, er ist Jazzmusiker und er ist Busfahrer bei der Hochbahn. Was für ein cooler Mix. Moin, Eberhard Michaeli, hallo.
Moin.
Da treffen ja Welten aufeinander. Welche Linie sind Sie denn zuletzt gefahren?
Also gestern war ich noch auf der Linie 4. Mhm. Dienst beginnt 4.19 Uhr.
Oha.
Also ist nichts für Langschläfer. Wenn man Bus fahren will, sollte man morgens aus dem Bett kommen.
Und wie ist die 4 so als Linie?
Ach, ich habe keine Lieblingslinie, also ich mache da keine Unterschiede. Ich fahre etwa 30 Linien, jeder Betriebshof hat so seine Linien. Mhm. Und ich fahre von Langenfelde aus 30 Linien und immer, also selten, dass man 2 Tage hintereinander auf der 4 ist. Also das ist schon abwechslungsreich und ich finde es auch gut, dass man immer mal wieder eine andere Linie fährt.
Aber Sie haben keine, wo Sie sagen, ach, da freue ich mich besonders drauf, das ist eine schöne Strecke, da sieht man die Alster.
Es ist natürlich toll, wenn man die 111 fährt, morgens ein Sonnenaufgang ist und man fährt dann so den Elbberg runter und sieht den Sonnenaufgang oder fährt ja dann auch nachher nochmal zu den Landungsbrücken runter. Es gibt schon schöne Flecken in Hamburg, das stimmt, aber dann freue ich mich auch mal wieder in einer anderen Ecke zu sein. Ich habe Hamburg ganz anders kennengelernt, seit ich Bus fahre.
Darüber sprechen wir heute auch, über den neuen Blick aus dem Bus sozusagen auf Hamburg. Und wir sprechen auch über die Hamburg-Krimis. Ganz ehrlich, ich bin in diese Frau Helbing so ein bisschen verliebt. Die hätte ich gerne als Nachbarin. So eine wunderbare Figur, ein bisschen wie dieser gleichnamige Hamburger Kümmelschnaps. Ne? So eher altmodisch, bodenständig.
Oder? Sie heißt auch Helbing wegen des Kümmels. Also das mir lange überlegt, wie ich sie nennen soll und es sollte einen Bezug zu Hamburg haben. Und Helbing ist ja eine Institution in Hamburg, der wird ja schon seit 150 Jahren gebrannt hier. Mhm. Und deswegen habe ich sie Helbing genannt.
Kennen Sie eine Frau Helbing, die Nein. So ist wie diese, oder wie kommt der Charakter zustande?
Also Frau Helbing ist eine Mischung aus ganz vielen älteren Damen, die ich kenne, und natürlich spielt eine Rolle meine Mutter und meine Schwiegermutter. Wobei meine Schwiegermutter tatsächlich auch Hanseatin war und auch über den Spitzenstein gestolpert ist. Und meine Mutter, die war auch eine Frau, die so bescheiden gelebt hat, die gut kochen konnte, die die Dinge so gesehen hat wie Frau Helbing auch. So ein bisschen unaufgeregt aus der Brille einer im besten Sinne altmodischen Frau.
Die Bücher, die haben ja, sag ich mal, so Splatterfaktor 0 bis 1. Also ist ja jetzt kein Fitzek oder so, sondern eher so Cozy Crime. Ne?
Das stimmt.
Ja. Und die haben so ganz viel Hamburg-Flair. Also sie lassen Frau Helbing auch durch die Stadt gehen und so Sachen erleben. Sind sie das auch? Also erleben sie, also in dem Fall Frau Helbing und das Vermächtnis des Malers, da geht sie auch in die Kunsthalle und so. Sind sie das auch?
Ja, ich gehe auch gerne in die Kunsthalle tatsächlich. Aber warum sie in diese Kunsthalle geht, das liegt ja auch daran, dass ich Frau Helbing an die Kultur heranführe. Und sie hat ja in jedem Band, macht sie ja etwas, was sie noch nie gemacht hat, was mit Kultur zusammenhängt. Im ersten, da besucht sie ein Konzert, wo Mozart gespielt wird. Und im dritten geht sie auf eine Dadaismus-Retrospektive auf Kampnagel. Sehr lustiges Kapitel. Und dann geht sie auch ins Thalia-Theater in Band Nummer 5. Und Frau Helbing lernt Kultur kennen. Und da hatte sie nie Gelegenheit zu, weil sie ja jahrelang hart gearbeitet hatte in ihrer Fleischerei. Und jetzt genießt sie das und entdeckt ganz neue Welten.
Ganz neue Welten entdecken. Und ich habe den Eindruck, wenn man so ihre Biografie schon nur in wenigen Sätzen sieht, dass sie auch ständig dabei sind, neue Welten zu entdecken, oder? Also sie gehen schon mit so einer Offenheit durchs Leben, oder?
Ja, ja. Also ich komme immer mal wieder an Weggabelungen vorbei und denke, jetzt gehst du aber mal rechts oder links und nicht immer geradeaus, weil das ist ja langweilig. Und bislang hat das gut geklappt.
Und genau diese Weggabelungen, die gucken wir uns heute mal ein bisschen an. Sie sind schon einige Zeit in Hamburg. Wie viele Jahre jetzt schon?
Ich bin 1989 nach Hamburg gezogen.
Mhm. Können Sie sich noch Ihren ersten Tag erinnern?
Ja, da war gerade der Mauerfall und es kamen ganz viele DDR-Bürger rüber und ich dachte, wieso stehen in Hamburg so viele Trabis? Das war irre. Ich dachte, wieso steht Hamburg voller Trabis? Das war genau zu der Zeit, als sie am ersten Wochenende alle rübergekommen sind, im Spätherbst.
Und was hat Sie hierher gezogen nach Hamburg?
Ich bin der Liebe wegen nach Hamburg gezogen.
Aha.
Die Liebe ist nicht geblieben, aber die Liebe zu Hamburg ist geblieben, ja.
Die Liebe zu Hamburg.
Und ich will hier auch nicht mehr weg.
Ja, wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde. Wer so lange hier ist, das sind ja im Jahr 35 Jahre, ne? Genau,
das jetzt. Sind 35 Jahre.
Ja. Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
Weil ich gerne mit dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs bin und ich liebe das, auf den Alsterkanälen rumzupaddeln. Und ich liebe es besonders im Hochsommer, wenn ich unter der Woche Zeit habe. Das ist ja das Schöne am Busfahren. Ich fahre ja nicht immer von Montag bis Freitag, sondern ich fahre auch mal von Freitag bis Dienstag und habe dann den Mittwoch und den Donnerstag. Und wenn ich mittwochs vormittags bei strahlendem Sonnenschein um 10 Uhr auf der Alster bin, habe ich die Kanäle für mich allein. Das ist herrlich.
Denn am Wochenende ist da ja irgendwie Rush-Hour, ne? Ja, bei einem Sommertag.
Ich trockenen Fußes von einem SUP-Board über das andere die Alster überqueren, ja.
Aber die Alster ist dann auch besonders geeignet für so Stand-Up-Paddling, oder? Sieht man ja relativ viel. Ist das schwer?
Nö, ist nicht so schwer. Ne? Und ich finde es ganz schön, das hat so eine... Ja, so was Meditatives auch. So langsam das Paddel hier mal durchziehen auf der Seite und auf der Seite. Und man muss das ja auch ausbalancieren, ne? Und da ist schon der ganze Körper auch so ein bisschen gefordert. Also es ist so ein bisschen Sport für den ganzen Körper.
Und dann wirklich aber noch ein neuer Blick nochmal auch auf die Stadt. Also vom Wasser sieht Hamburg ja nochmal ganz anders.
Ja, das ist irre. Den Leinfahrtkanal entlang und dann diese Gärten von hinten zu sehen.
Wo ist man denn hier
plötzlich? Traumhaft. Ja. Wenn man es von der anderen Seite sieht, kann man es gar nicht glauben.
Ja, stimmt. Und das ist ein ganz, ganz anderer Blick. Ja, beneidenswert, wenn man sich das auch so einteilen kann. Toll. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen. Weil ich A, gerne Fisch esse und weil ich B, auf meine Linie achten muss. Und so ein Franzbrötchen, da ist ja viel zu viel Zucker drin.
Ist ganz schön viel Zucker und Fett, ne? Oh. Ja, einiges. Aber so eine Hamburgensige halt auch. Zopp oder Wandsbeckmarkt?
Zopp.
Ja, das kam schnell.
Ja, weil Innenstadt ist viel interessanter und attraktiver als Wandsbeckmarkt.
Ja, aber Wandsbeckmarkt, auch gerade so diese Bussituation da, ist ja auch relativ aufregend, oder? Nicht so.
Ach, diese, ob ich jetzt Altona auf dem Busbahnhof rumkurve oder Wandsbeck, also ich muss den Bus da irgendwie schadfrei um die Kurve kriegen und zwischen den anderen durch, da mache ich keinen Unterschied.
Okay, ich dachte, vielleicht wäre das irgendwie noch eine besondere Herausforderung. Gibt es so eine Herausforderungsecke, also wo man sagt, oha, jetzt muss ich hier besonders konzentriert fahren oder ist das alles Autopilot sozusagen?
Nee, Autopilot auf gar keinen Fall. Nee. Also es ist schon, man muss schon gucken. Man glaubt ja gar nicht, wie viele Leute einem aufs Handy starren vor den Bus laufen, gerade in der Mönckebergstraße und so. Also da ist schon höchste Konzentration geboten. Mhm. Und aufmerksam muss man dann halt auch, ja, man muss halt an den Ecken immer gucken. Ne? Um die Ecke fahren ist halt immer das Schwierigste. Weil man gleichzeitig gucken muss, ob Gegenverkehr kommt, ob Fahrräder oder Fußgänger von hinten kommen, ob man da irgendwie noch die Ampel mitnimmt, weil man nicht weit genug ausgeholt hat. Also abbiegen ist schon heikel.
Ja, mit so einem großen, wie viel Tonner ist das? Wie viel sind das?
Also der normale Bus hat 12 Tonnen. Wir nennen das Solobus, diese normalen Stadtbusse, die Gelenkbusse, die haben wahrscheinlich noch mal 6 mehr.
Genau. Also so 18 Tonnen, dann so mit einem 18 Tonner um die Ecke. Also ausholen ist ein wichtiges Wort und ein wichtiges Stichwort.
Ja, auf alle Fälle.
Okay. Isemarkt oder Europapassage?
Isemarkt.
Ja, sind Sie da?
Bin ich ja wie Frau Helbing. Frau Helbing geht ja auch in jedem Band auf den Isemarkt. Und ich mache das auch. Also ich koche ja auch wahnsinnig gerne. Und ich koche im Prinzip nur aus frischen Zutaten, die ich auf dem Markt kaufe. Das ist mir ganz wichtig. Also ich würde nie Gemüse in einem Supermarkt kaufen. Und deswegen bin ich sehr oft auf dem Isemarkt, aber auch auf anderen Märkten. Ich war zum Beispiel heute Morgen in der Krelkstraße. Ist auch ein schöner Markt.
Wo ist das?
Krelkstraße ist in Lockstedt, wo ich wohne. Und da ist auch ein ganz toller Gemüsestand und da weiß ich genau, was ich kriege und Da war ich jetzt heute Morgen.
So einige Wochenmärkte haben ja ordentlich zu knapsen und mussten irgendwie auch aufgeben, weil es da nicht mehr genug Kunden gab und so. Ich glaube, da am Schlump und so, denen geht es irgendwie auch nicht so gut. Aber in Lockstedt, dem geht es noch gut.
Der Schlump war auch früher deutlich größer. Ich kenne ja viele Märkte. Ja. Der ist immer montags und donnerstags übrigens. Und gerade montags steht da, glaube ich, nur noch ein Stand. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit. Aber es ist halt die Entwicklung, die kann man ja nicht aufhalten. Mhm. Wenn keine Leute mehr das Bedürfnis haben, ihr Obst frisch und ihr Gemüse frisch zu kaufen und die keinen Umsatz mehr machen, dann hat es keine Zukunft. Das ist, muss man ja mal ganz nüchtern so betrachten.
Genau. Es liegt in unserer Hand. In Frau Helbings Hand, in ihrer Hand und in meiner und in unserer Hand. König der Löwen oder Birdland?
Birdland.
Oh, das kam schnell, weil Jazz ist ihr Ding.
Ja, weil ich Musiker bin, ja klar. Und Jazzmusiker und König der Löwen ist auch schön. Ich war da mal drin, ist toll gemacht, aber mein Herz würde dann mich immer ins Birdland ziehen. Außerdem, ich meine, man guckt sich ja nicht 10-mal König der Löwen an. Ins Birdland kann man in 10 verschiedene Konzerte.
Als Musiker, als Saxophonist waren Sie ja aber auch bei Musicals tätig, ne? Bei Cats, Phantom der Oper.
Ja, ich also, habe also Anfang der 90er in Musicals gespielt, habe mir da mein Geld mit verdient und habe zu der Zeit aber auch schon praktisch jede Woche auf der Jam-Session im Birdland gestanden.
Ach, Sie kennen den Laden richtig. Und das ist ja irre. Also Jam-Session muss man mal erklären. Also Sie kennen sich nicht oder im besten Fall kennt man sich vielleicht ein bisschen und stellt sich da einfach hin auf die Bühne und spielt dann zusammen. Genau. Und das funktioniert.
Das funktioniert. Und das kann richtig toll sein. Also das ist natürlich, wie immer bei der Improvisation, und Jazz hat ja viel mit Improvisation zu tun, ist das halt immer mal besser und mal weniger gut. Ne? Das funktioniert mal besser, je nachdem, wer da alles steht und was gespielt wird. Aber das kann auch, das können auch ganz tolle magische Momente dann werden, wenn die richtigen Leute zusammenspielen und aus dem Moment heraus was entsteht.
Ist Hamburg die schönste Stadt der Welt, wie manche Hamburger so halbironisch sagen?
Das kann man natürlich nur beurteilen, wenn man eigentlich alle Städte kennt dieser Welt. Also das ist schwer zu beantworten. Aber für mich und verglichen mit den Städten, die ich kenne, ich finde Hamburg großartig und in Deutschland ohnehin.
Warum?
Weil Hamburg ist wahnsinnig grün. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in anderen Städten bin. Hier stehen unfassbar viele Bäume in der Stadt und es gibt sehr viele Parks und Grünflächen. Und Hamburg ist auch nicht so hoch. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man in Hamburg nur bis zu einer bestimmten Höhe bauen darf, mit einigen Ausnahmen.
Ja, der Elbtower wird
ja wenn er denn mal fertig wird. Aber auch das CCH da, dieses Hotel da am Dammtor und so, das sind Ausnahmen. Aber insgesamt ist Hamburg eher für eine Stadt dieser Größe niedrig gebaut. Und das ermöglicht einem ja dann auch ein ganz anderes Licht, das man auf der Straße hat und einen ganz anderen Blick, weil man dann auch nicht immer den Kopf in den Nacken schmeißen muss wie in New York, wenn man mal Himmel sehen muss, sondern das kann man hier einfach ganz normal genießen.
Der Himmel über Hamburg immer sichtbar. Und auch in Lockstedt. Sie wohnen in Lockstedt. Ja. Wie ist denn das da so?
Das ist super.
Ja.
Das ist super. Das ist so der Lockstedt ist ja fast wie ein Dorf. Ne? Da stehen auch wahnsinnig viele kleinere Einfamilienhäuser noch. Mhm. Trotzdem hat man eine unglaubliche Anbindung, die 5 gleich um die Ecke. Und also Lockstedt ist großartig.
Mhm. Da ist ja der NDR, das Fernsehen ist ja auch da. Und dann ist Hagenbecks Tierpark. Mhm. Riecht man das auch mal, wenn der Wind günstig steht?
Nee, also so nah stehe ich da jetzt nicht. Da wohne ich nicht am Affenhaus.
Wenn Sie Hagenbeck schon nicht riechen, aber sind Sie schon mal, gehen Sie da mal hin? Haben Sie da eine Dauerkarte oder waren Sie noch nie bei Hagenbeck?
Ich war schon oft bei Hagenbeck. Ja. Ja. Und mein Sohn, der war früher bei einer Tagesmutter, die ist ja jede Woche hingegangen. Damals konnte man nämlich noch, das geht heute nicht mehr, das ist auch schon 25 Jahre, noch länger her, der ist ja schon 27. Also, damals konnte man Kinder umsonst mitnehmen. Und diese Tagesmutter hatte eine Jahreskarte und die ist jeden Donnerstag ist sie mit den Kindern in Hagenbecks Tierpark gegangen. Die hatte dann immer so 5 oder 6 Kinder und da hat man sie immer vorher getroffen um 9 Uhr an dem alten Eingang noch, der alte, das war noch der alte Haupteingang. Und dann war mein Sohn jede Woche im Hagenbecks Tierpark und wenn wir dann mal zusammen waren, der hatte jeden Affen beim Vornamen gekannt. Ne? Das war irre.
Aber dann haben die ihre Einlasspolitik, ihre Kartenpolitik offensichtlich dann geändert. Oh Mann.
Ja, ich weiß es jetzt nicht im Detail, aber man kann heute also die Kinder jetzt nicht mehr in unbegrenzter Zahl umsonst damit reinnehmen.
Das ganze Schulklassen. Genau. Sie wohnen in Lockstedt, aber Ihre Ermittlerin, die wohnt im Grindelviertel. Ja, warum?
Weil ich da auch gewohnt habe. Ich bin 1989 in die Grindelallee gezogen. Und zwar in das Haus, in dem früher das Thalia Kino drin war. Das gibt es nicht mehr. Das wurde 96 abgerissen. Da war ja ein Kino. Also
man kennt heute noch das Abaton um die Ecke, aber in der Grindelallee.
Gegenüber von den Hochhäusern, glaube ich, ne?
Nein. Da ist ja später so ein modernes. Nee, das war eines der ältesten Kinos Hamburgs. Das war praktisch in Spuckwalde von dem Pappnase.
Ach, ja, an der Ecke Renselstraße.
Da noch ein bisschen hoch, da war ein Gebäude und da war ein Kino, ein ganz altes Programmkino drin. Mhm. Und in dem Haus habe ich gewohnt, 1989. Und deswegen wohnt Frau Helbing auch da, weil für mich ist das immer eine Zeitreise, weil ich dieses Viertel, das war damals halt mein Kiez. Und dann, wenn Frau Helbing da durch die Straßen läuft, dann laufe ich da auch mit und ich weiß auch noch, wie das früher ausgesehen hat. Da gab es ja tatsächlich auch noch Metzgereien, die es heute nicht mehr gibt. Und es ist immer wunderschön. Und die Rutschbahn, das ist ja ein lustiger Name. Und das fand ich schon immer unglaublich lustig.
Die Straße, in der Frau Helbing wohnt.
Rutschbahn. Genau. Und deswegen wohnt sie in der Rutschbahn. Wissen Sie, woher das kommt?
Na.
Da stand früher eine Rutschbahn vor 150 oder wie viel Jahren. Mhm. Da gibt es leider kein Foto mehr von. Das war vor den Toren der Stadt und da war ein beliebtes Ausflugslokal. Und der Wirt hat für damalige Verhältnisse eine gigantische Rutschbahn aufbauen lassen als Attraktion, damit die Familien mit den Kindern am Wochenende da zu diesem Gasthaus aus der Stadt rauskommen. Und deswegen heißt das Rutschbahn.
So ein bisschen Tivoli-artig denn fast schon. Ja, irgendwie Fun.
Da gibt es kein Bild mehr davon. Ja. Ist nicht erhalten. Es gibt, glaube ich, einen kleinen Wikipedia-Eintrag.
Rutschbahn. Und da wohnt Frau Helbing. Ja, und was kann sie im Grindelviertel erleben, was sie in Lockstedt zum Beispiel nicht erleben kann? Was ist sozusagen gerade diese Helbing-Grindel-Nische?
Sie kann zum Beispiel in Planten und Blumen spazieren gehen, was ich auch sehr gerne gemacht habe. Und sie kann ihren besten Freund, den Herrn Aydin, besuchen in seiner Schneiderei. Das macht sie ja auch in jedem Band. Sie hat ja da so, das ist ja so der Mr. Stinger, wenn wir das Beispiel von Miss Marple bemühen wollen, bei dem sie sich immer, der hat immer ein offenes Ohr für sie und dann kann sie immer ihre Sorgen loswerden und dann kriegt sie immer ein kleines Glas Tee in so ein bauriges Glas mit so Goldrand, weil Herr Aydin ist ein türkischer Änderungsschneider, der hat da seine Schneiderei in den ehemaligen Räumen der Fleischerei, wo Frau Helbing früher auch gearbeitet hat. Und den kann sie zum Beispiel besuchen. Und dann hat sie natürlich auch kurze Wege in die Stadt oder zum Isemarkt, wo sie immer hingeht. Da kann sie mit ihrem Bollerwagen hinziehen bei gutem Wetter.
Und es ist auch nicht so weit bis zur Aute, wo Laute in Püsseldorf ihre Freundin Heide nimmt sie da ja mal mit, so einer ganz angesagten Freundin in dem Band Frau Helbing und das Vermächtnis des Malers. Herrliche Szenen, wie sie da irgendwie bei den wichtig-popichtigen Superreichen sitzt bei einer Tasse Tee. Sehr lustig. Also das reiche Hamburg ist dann auch in Wurfweite sozusagen.
Ja, also sie ist ja mit Heide befreundet und Heide ist auch eine der Figuren, die in jedem Band vorkommen. Ja. Und Heide ist zwar eine Freundin, mit der sie schon in der Sandkiste gespielt hat, aber die hat dann später einen reichen Banker geheiratet, der jung gestorben ist. Das wird im ersten Band alles erklärt. Und die kriegt von diversen Pensionskassen so viel Kohle, dass sie gar nicht weiß, wohin damit. Und hat auch keine Kinder und hat sich dann immer, ist so kulturbeflissen. Und das ist eigentlich so auch so ein Gegenpol zu Frau Helbing. Wobei ich schon mal gefragt wurde, wieso sind die beiden eigentlich befreundet? Weil unterschiedlicher kann man eigentlich nicht sein.
Das stimmt, aber so alte Freundschaften ist es ja manchmal so. Man wächst so aneinander und irgendwann fragt man sich nicht mehr, warum, sondern man hängt einfach so aneinander. Ja, genau. Den Eindruck habe ich bei den alten Damen auch tatsächlich. Die sind ja ganz unterschiedlich. Die eine ist so laut, so ein bisschen protzig und die will auch was gelten. Und Frau Helbing ja gar nicht, sondern die ist so bescheiden und eher neugierig. Die will ja was wissen.
In einem Band schreibe ich auch über die Beziehung von den beiden. Es ist wie bei einer Tür, die ständig quietscht, wo man eigentlich schon lange das Scharnier hätte ölen müssen. Aber man macht es nicht, weil es einem so eine wunderbare Vertrautheit bietet.
Ein Stück Heimat in einer Freundschaft. Im neuesten, dem sechsten Fall, da geht es um Weihnachten. Das ist ein Weihnachtsbuch auch, aber nicht nur. Kann man auch im Januar lesen und im Februar. Frau Helbing spielt da plötzlich in einer Laientheatergruppe ein in Hamburg weltbekanntes Stück.
Ja, das stimmt.
Tratsch im Treppenhaus.
Ist auch ein großartiges Stück.
Ja, also super. Lief ja jetzt gerade wieder mit Heidi Mahler im Unsorgtheater.
Und Silvester wird ja immer das Original mit Heidi Kabel und Henry Wahl ausgestrahlt. Ist ein Klassiker.
Ein Klassiker. Frage. Doch bei der Probe jetzt im Theater, diesmal im St. Pauli Theater, stirbt jemand. Mord mit vergifteten Weihnachtskeksen. Zyankali. Das Problem, Frau Helbing hat auch selbst Kekse zur Probe mitgebracht und ist plötzlich selbst auch verdächtig. Miss Marple hat ja auch selbst mal Theater gespielt. Ne? Ich glaube in Vier Frauen und ein Mord. Also es gibt schon so Anklänge an Miss Marple, oder?
Ja, es ist natürlich, ich meine, es ist eine ältere Dame, die privat ermittelt, das ist... liegt ja auf der Hand. Ne?
Ich habe auch so ein bisschen Adelheid und ihre Mörder-Vibes gespürt, so ein bisschen mit Evelyn Hamann, die auch ja in diesem Milieu...
Ja, das geht so in diese Richtung. Da gibt es übrigens auch eine Folge, die im St. Pauli-Theater spielt, fällt mir gerade ein. Ah. Aber Evelyn Hamann hatte ja noch eine Mutter. Das heißt, das war ja nochmal eine andere Generation.
Stimmt, ja, genau. Mutti, genau.
Mutti hat sie immer genannt in dem Film. Genau.
Genau. Wie lange schreiben Sie eigentlich an so einem Buch? Also Sie müssen es ja neben der eigentlichen Arbeit machen.
Ja, was heißt, ja.
Oder was ist die eigentliche Arbeit?
Das ist ja immer die Frage, was ist die eigentliche Arbeit und was ist Hobby? Aber ich schreibe so etwa 8 Monate an so einem Buch. Mhm. Das ist dafür, dass ich nebenbei, wenn man das jetzt mal so rumsehen möchte, mache, relativ zügig eigentlich. Mhm.
Kommen Ihnen auch im Bus Ideen für Figuren? Also Ihnen kommt ja die ganze Stadt, steigt ja vorne und hinten und in der Mitte ein.
Ja klar, das ist eine Inspirationsquelle ohnegleichen, ne, mit dem Bus. Da kommen ja Typen rein, das glaubt man ja manchmal gar nicht. Und das färbt natürlich ab.
Zum Beispiel, was für eine Art von Figur ist Ihnen da mal hängen geblieben?
Naja, also man wundert sich ja auch manchmal. Ich habe so... das Gefühl, eine relativ gute Menschenkenntnis zu haben. Aber ich erinnere mich an jetzt eine Szene, da kommt ein Typ rein, der sah aus wie ein Hooligan. Also so einer, der zu den HSV-Spielen geht, aber nicht wegen des Spiels, sondern wegen der Schlägerei hinterher. Ja. Ne? So unglaublich groß, breit,
tätowiert wahrscheinlich.
Platze, ja, genau. Und so, also alle Klischees hat er erfüllt. Und der kommt vorne rein und ich sehe aber, ich muss hinten die Rollstuhlklappe rausmachen, ne? Weil da ein Rollstuhlfahrer steht. Und dann muss ich ja vorne erstmal da aussteigen und meine eigene Klappe da in der Fahrerkabine aufmachen. Und der stand da vorne dran. Ich musste den ja die gegen den Bauch drücken und sagen, ich muss da mal raus und so. Ich dachte, der pupt mich jetzt völlig an, weil das so ein... Und nein, der sagt mit so einer ganz hohen Fistelstimme, sagte, ach, bleiben Sie doch sitzen, das kann ich doch machen. Und geht nach hinten und macht die Rollstuhl. Und dann denke ich mir manchmal, also, die Leute unterscheiden sich auch manchmal in ihrem Wesen von ihrer Optik. Das fällt mir manchmal richtig auf. Und bei anderen ist es genau umgekehrt, wo man denkt, da kommt jetzt jemand rein im Anzug und ist total gebildet. Und der macht dann irgendetwas, wo man denkt, das glaubst du jetzt nicht.
Ja, schöne Energie für Buchsehen tatsächlich auch, ja. Sie sind ja in Saarbrücken geboren, habe ich gefunden. Ich war auch einmal da und ich habe in Erinnerung ganz anderer Menschenschlag. Die Leute reden anders in der Bäckerei miteinander.
Die reden ganz anders.
Ja, die
reden ganz anders. Das kann ich bestätigen.
Also von der sozusagen phonetisch, akustisch, aber auch inhaltlich. Also man geht
haben
da
Sie
ganz
was
anders.
Verstanden?
Doch, ja. Also beim Bäcker. Die haben wohl gesehen, dass ich auswärtig bin und waren dann etwas gnädiger und haben etwas langsamer, glaube ich, gesprochen. Aber es ist schon ein anderer Schnack, oder?
Ja.
Also hier in Hamburg, auch mentalitätsmäßig.
Ja. Ja, es ist natürlich nicht diese Großstadt wie Hamburg. Mhm. Deswegen läuft da alles ein bisschen langsamer. Ich habe das Gefühl, in Hamburg ist immer, da ist so ein Druck drauf. Ist immer so ein Druck auf dem Kessel. Ne? Also es muss alles immer ein bisschen schnell gehen. Und sobald jemand an der Kasse so ein paar Münzen aus dem Portemonnaie zählt, sind hinten dran, scharren die schon mit den Hufen. Und ich habe immer das Gefühl, in Saarbrücken, wenn ich da bin, da gehen die Uhren ein bisschen langsamer.
Und ist das gut, gerade so als Busfahrer muss man ja zum Beispiel auch, da kann man ja nicht eine kurze Lunte haben, sondern dann braucht man ja auch eine gewisse Gelassenheit, oder? Zum Saarbrücken gehen hilft da vielleicht.
Ja, man sollte ein dickes Fell haben als Busfahrer, das stimmt schon.
Passiert viel?
Es kommt darauf an, was meinen Sie mit passieren.
Ja,
also viele Leute denken immer, es passieren
Sachen.
Viele unschöne Sachen und es ist Gewalt und dann wirst du bedroht und alles und das ist alles nicht so dramatisch, wie man denkt. Der Durchschnittsfahrgast kommt rein, setzt sich hin, klotzt auf sein Handy und steigt 4 Stationen später wieder aus. Das ist völlig unspektakulär. Ne?
Ja, weil ich las jetzt, also jetzt geht es ja durch die Presse, Messerverbot in Bussen und Bahnen, wo ich gedacht habe, das gibt's schon lange. Wozu brauche ich denn Messer in Bussen und Bahnen?
Ja. Also ich habe das Gefühl, auch schön zu wissen, dass man jetzt keine Messer mehr mit in den Bus nehmen darf. Das war mein Gedanke auch tatsächlich.
Ja. Genau, es ist alles eher harmlos. Passiert denn auch mal oder mal was ausgesucht Schönes?
Ja, das gibt es auch. Also es kommen Leute auch mal nach vorne und sagen dann, die fahren total angenehm, ihr Bremsverhalten ist toll und ich wünsche ihnen noch einen schönen Tag und solche Dinge. Und was mir auch schon passiert ist, es kamen auch schon 3-mal Frauen vorne, es sind Frauen gewesen, stiegen vorne ein und sagen, sind Sie nicht der Autor von diesen Krimis?
Wirklich?
Ja, war der Hammer. Und dann sage ich bei der einen, ja, das bin ich. Und die ist völlig abgegangen und sagte, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, irgendwann musst du den doch mal im Bus. Es war ein Knaller. Es hat meinen Tag gerettet.
Wirklich, das ist ja mega. Ja. Das ist ja, ich war neulich an der Ostsee im Urlaub, da in Howacht, und bin dann immer nach Lütjenburg mit dem Bus gefahren. Da fährt immer nur einmal in der Stunde einer. Und da ist mir aufgefallen, die Leute sagen alle, guten Tag, und tschüss und vielen Dank, egal wo Sie ein- und aussteigen, in welcher Tür. Das gibt's hier so nicht, ne? Oder?
Nee, das ist hier nicht so. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass mich keiner grüßt. Es ist halt halbe-halbe. Ne? Ich grüße eigentlich alle Fahrgäste, die vorne bei mir einsteigen. Viele grüßen nicht zurück, andere freuen sich. Und die grüßen dann auch noch mal, wenn sie aussteigen. Es gibt auch ab und zu zur Weihnachtszeit, dass ältere Damen einsteigen und einem so einen Lebkuchen auf den Kassenautomaten stellen und sagen, vielen Dank, dass Sie das ganze Jahr für uns fahren. Ist auch schon passiert.
Oh, aber süß, das ist süß. Also man spürt auch, Sie mögen den Job auch.
Ich mag das gerne, ja.
Das ist ja, Sie sind ja nicht aufgewachsen mit der Idee, Busfahrer zu werden. Ich habe gefunden, Sie haben angefangen als Modellbauer. Ja, Sie haben eine Ausbildung als Modellbauer gemacht. Verstehe ich das richtig? Sie könnten jetzt sofort beim Miniaturwunderland anheuern.
Nein. Ich habe Gießereimodellbau
gelernt. Ach, Gießereimodellbau.
Gießereimodellbau.
Und was machen die?
Grob erklärt, wenn Sie einen Gullideckel in Metall abgießen wollen, dann muss der Modellbauer den erst aus Holz oder aus Kunststoff bauen. Der wird jetzt auch ganz grob erklärt in Sand eingebuddelt, rausgeholt, und der Hohlraum wird ausgegossen.
Aha,
also man kriegt eine technische Zeichnung und muss danach ein Modell bauen, das dann so aussieht wie das Gussteil, das man hinterher haben
muss. Also so eine Art von Modell. Ah, also keine Zinnmännchen und so, nein. Und das war denn aber nichts für Sie so nach der Ausbildung?
Nein, also das hätte ich auch machen können. Dieser Beruf hat mir auch Spaß gemacht, keine Frage. Ich habe da auch ein handwerkliches Geschick, aber ich wollte unbedingt Musik studieren.
Mhm. Warum haben Sie das nicht gleich gemacht?
Weil ich sollte den Betrieb meines Vaters übernehmen. Ne?
Und ich war
auserkoren, den Betrieb. Sie hatte so ein mittelständisches Unternehmen und dann sollte ich den übernehmen. Und deswegen war ich auf dieses Gleis gesetzt und habe dann die Weiche anders gestellt und bin dann in eine andere Richtung.
Ja, aber das ging noch nicht geräuschlos, ne?
Nein, das ging nicht geräuschlos, das stimmt. Das hat zu Verwerfungen geführt, zwangsläufig. Im Nachhinein denke ich aber, es war die beste Entscheidung deines Lebens, weil sowas geht nämlich selten gut, weil die Alten können nicht loslassen und die Jungen machen sowieso nie richtig und das ist immer Konfliktpotenzial. Ja. Und insofern ist es mir gelungen, das
die Weiche rechtzeitig zu schnell.
Genau.
Mhm. Die Musik, die hat auch schon vorher immer stattgefunden. Das war die eigentliche Leidenschaft.
Ja, natürlich, klar. Ich habe schon als Teenager habe ich schon meine Bands gehabt und das war immer, Jazz war mein Leben.
Und warum ausgerechnet Saxophon?
Das ist ein komischer Zufall.
Ja.
Mein Vater hatte einen Geschäftsfreund, dessen Firma ist in die Insolvenz geschlittert und er brauchte dringend Geld. Und der hat an Wochenenden so hobbymäßig in der Tanzkapelle gespielt. Und er kam irgendwann zu meinem Vater und hat gesagt, Mensch, ich brauche Geld, willst du mir nicht ein Saxophon abkaufen? Vielleicht will ja einer deiner Söhne Saxophon spielen. Dann kam mein Vater abends nach Hause, hat das Ding auf den Küchentisch gelegt und hat gesagt, will einer von euch Saxophon spielen? So bin ich zum Saxophon gekommen.
Das ist ja mega. Das ist irre, oder? Das ist ja meine Weiche. Ja. Also wirklich, ja.
Ja.
Ja, ganz spannend. Und dann war das so Liebe auf den ersten Ton, auf den ersten Blick. Und dann sind Sie auch als Saxophonist dann nach Hamburg gekommen.
Ich bin noch vor meinem Studium nach Hamburg gekommen. Mhm. Und ich habe, das ist jetzt wirklich verrückt, das kann man heute auch nicht mehr machen und das muss man auch glauben oder nicht, aber es war so. Ich habe ab 1989 in Hamburg gewohnt, aber ab 1990 in Köln an der Musikhochschule Saxophon studiert, 4 Jahre lang. Und ich bin immer gependelt.
Zum Studium?
Ja.
Nach Köln?
Ja.
Oha, mit der Bahn.
Ich hatte hier meine Freundin, ich hatte hier meine Gigs bei Phantom und Cats habe ich damals schon gespielt, damit habe ich mir mein Studium finanziert. Und ich dachte, wenn du jetzt nach Köln gehst, dann fängst du, hier hast du schon so eine richtige Basis. Und dann wurde ich in Köln an der Musikhochschule genommen und Köln ist das Mekka für Jazzmusiker. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, also damals, wenn man in Köln die Aufnahmeprüfung bestanden hat, das war top. Und gab es noch so eine Monatskarte, die gibt es heute nicht mehr von der Deutschen Bahn. Die hat, ich weiß nicht, 80 Mark gekostet und da konnte man so viel Zug fahren in ganz Deutschland, wie man wollte. Das ging für
so eine Bahncard 100 ist es ja im Prinzip.
Ja, im Prinzip. War für Jugendliche und Die habe ich mir dann immer gekauft. Und dann bin ich oft morgens um 6 Uhr am Dammtor in den Zug eingestiegen, war um 10 an der Musikhochschule, habe alle Vorlesungen besucht, die an dem Tag gingen, bin abends um 8 wieder in den Zug und war um 12 wieder in Hamburg.
Aber mit 20 kann man das ja vielleicht noch machen. Ja, genau. Aber
das habe ich, ja.
Und diese Cats- und Phantomgeschichten, ne? Das war, also als Jatzer oder als Jazzer, hat das denn auch Spaß gemacht oder war das nur für die Miete?
Naja, also die meisten Jazzmusiker verdienen ihr Geld nicht mit dem, was ihnen Spaß macht. Das muss man einfach mal so sagen. Also es gibt ganz wenige. Ich habe damals auch zu der Zeit, als ich in Köln studiert habe, im Bundesjugendjazzorchester gespielt. Und da hat zum Beispiel Till Brönner mitgespielt und da hat auch Roger Cicero hat dort gesungen und solche Typen. Aber das, ich meine, die ganze Band, das waren hochkarätige Musiker, aber die wenigsten haben dann so eine Karriere hingelegt, dass sie dann auch sagen konnten, wir können von dem Jazz leben. Das ist wirklich, es ist wie bei den Schriftstellern auch. Welche Autoren können denn von dem leben?
Die wenigsten.
Ich würde mal sagen 5%, ne? Das ist genau das Gleiche. Aber das war schon immer so. Der Bach hat sich auch damals beschwert, dass man die Kirche nicht heizt und er beim Komponieren so kalte Finger kriegt. Heute wird man ihm eine Kirche bauen. So. Ja. Und Van Gogh hat zu Lebzeiten kein Bild verkauft. Das gehört einfach zur Kunst, glaube ich, auch dazu.
Und Ihre Bücher, Sie haben ja wirklich einen tollen Verlag gefunden, den Gamper Verlag. Ist das denn so, wenn ich indiskret fragen darf, also verdienen Sie damit auch Geld oder ist das nur, also ich sage es jetzt mal ganz, das ist gar nicht despektierlich gemeint, es ist ein Hobby für Sie, weil man eben so spät oder so selten vom Schreiben leben kann.
Ich würde mal so sagen, es ist unabhängig von dem Verdienst, ist es ein Hobby von mir, weil ich habe früher immer gedacht, als Jugendlicher, als Jungspund, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, nämlich das Saxophonspielen, dann hast du dein Leben lang Hobby und du hast immer nur Spaß den ganzen Tag. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es genau das verliert, was ein Hobby ausmacht, wenn man das Hobby zum Beruf macht. Und das möchte ich mir beim Schreiben nicht nehmen lassen. Deswegen werde ich den Teufel tun und darauf, also selbst wenn ich es könnte, nur vom Schreiben leben und jeden Tag schreiben. Also dieses Busfahren bringt Struktur in mein Leben, das erdet mich. Und das brauche ich unbedingt auch noch in der Hinterhand. Ich möchte gar nicht nur schreiben. Ich möchte schreiben, was ich will, wann ich will, wo ich will, wie viel ich will. Und das macht ein Hobby aus. Und wenn ich das nicht mehr habe, dann macht mir das Schreiben auch keinen Spaß mehr. Deswegen verkaufe ich Bücher auch nur, wenn sie fertig sind. Also es gibt ja viele Autoren, die fangen erst an zu schreiben, wenn sie den Buchvertrag haben und den Vorschuss bekommen haben. Das würde ich nie machen, weil das baut ja schon so einen Druck auf. Ich möchte ja schreiben dürfen. Und wenn ich mal 3 Monate keine Zeit habe zu schreiben, dann schreibe ich halt 3 Monate nicht. Und deswegen ist so ein Termin oder so ein Druck, das wäre genau das, was ich nicht will.
Und wenn man dann einen Verlag hat, der das macht, bingo, ist doch gut.
Ja.
Ja, genau. Machen ja nicht alle Verlage möglicherweise mit. Aber die vertrauen ihnen dann auch und sie vertrauen dem Verlag.
Ja. Ja, und ich vertraue darauf, dass ich noch ein bisschen schreiben will, aber ich kann es nicht garantieren.
Ja, genau. Ja. Dann, wenn Sie sagen, die Musik zwischen Hobby und Beruf und dann geht vielleicht die Freude daran verloren, dann war ja tatsächlich vor 12 Jahren Schluss mit der Musik als Beruf, weil die Luft raus war.
Nicht nur als Beruf, habe seit 12 Jahren kein Instrument mehr angefangen.
Wirklich?
Ja. Ich habe ganz mit der Musik aufgehört. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat sich erschöpft und ich muss was anderes machen. Und ich habe natürlich noch meine Instrumente, also gerade mein Tenorsaxophon, das ist auch so ein ganz besonderes Selma Mark VI mit einer 5-stelligen Seriennummer. Das ist wie so eine Stradivari. Und also ich habe ein ganz tolles Instrument. Das war mal mein Leben, das würde ich nie verkaufen. Das liegt natürlich da im Koffer. Könnte ich jederzeit rausholen und ich möchte ja auch nicht sagen, oder nie sagen, never say never. Kann ja auch sein, dass ich wieder Musik machen möchte, aber im Moment ist das kein Thema.
Aber von 100 auf 0 sozusagen, das ist ja ein ganz radikaler Schritt.
Ja. Ich mache gerne radikale Schritte in meinem Leben, wie vielleicht in meiner Biografie.
Ja, genau. Aber so radikal, weil das war, also gerade bei Musik, die ja in besonderer Art und Weise das Leben bereichern kann und dann so existenziell bereichern kann und dann sagen, nee, doch nicht und jetzt gar nicht mehr. Fehlt Ihnen das nicht?
Ja, was heißt das Leben bereichern? Es gibt so viele Sachen, die das muss nicht die Musik, also das wird auch so mystisch überhöht, dass die Musik so was ganz Besonderes ist. Also das ist ein Job wie alle anderen auch, ne? Und natürlich macht es Spaß und Schreiben macht auch Spaß und Kochen macht auch Spaß. Ich bin ja Hobbykoch, ich bin ja passionierter Koch und ich glaube, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich eine Kochlehre machen. Aber da bin ich, ich würde noch so viele Sachen machen, wenn ich jung wäre. vom Aussterben bedrohte Schweinerassen zu züchten. Das würde ich auch gerne machen. Ja, also ich habe noch Ideen, aber langsam wird die Zeit natürlich, die ist ja auch endlich, muss man sich auch langsam mit dem begnügen, was
man möchte. Da muss man Ressourcen schon Prioritäten setzen. Ja. Und also Modellbauer, habe ich jetzt gelernt, genau, und Jazzmusiker und dann die nächste, ja, radikale Entscheidung aus diesem Kontext raus, Busfahrer. Aber wie wird man denn Busfahrer?
Ja, da waren ja noch Sachen dazwischen.
Ach, da waren sogar noch Sachen
dazwischen. Ich habe ja jahrelang mit meiner Frau zusammen einen Laden für Kinderbekleidung und Spielwaren hier in Hamburg-Ottensen gehabt.
Ja. Ich breche zusammen. Ja, ja.
Den hatten wir, ich glaube, 9 Jahre lang hatten wir den. Das ist total spannend. Ich war auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Wissen Sie, also man lernt neue Dinge kennen. Ich finde es ja auch immer wichtig, dass man aus seinem Trott so rauskommt. Und dann habe ich noch ein paar Jahre für einen Hersteller von Regalsystemen gearbeitet. Und dann bin ich an dieser Anzeige hängen geblieben von der Hochbahn. Aber da waren schon noch ein paar Sachen dazwischen.
Aber immerhin, also ist ja wirklich eine Menge los in Ihrem Leben. Und was hat denn den Ausschlag gegeben? Ich meine, es gibt ja viele Stellenaushänge. Warum ausgerechnet Busfahrer? Was hat da Klick gemacht? Sie machen das ja auch impulsiv dann so, ne? Oder?
Ja, relativ. Also es hat mich einfach deswegen gepackt, weil ich ein zutiefst pünktlicher und zuverlässiger Mensch bin.
Kann ich bestätigen, Sie sind sehr pünktlich gekommen zum Gespräch.
Genau. Eigentlich immer zu früh, das ist eigentlich schon drüber ein bisschen. Ne? Also, aber ich stehe immer lieber noch 10 Minuten vor einer Tür irgendwo, als dass ich zu spät komme. Das ist mir völlig fremd, zu spät kommen. Das ist übrigens auch beim Busfahren wichtig. Man kann morgens nicht zu spät kommen. Der Bus muss ja dann an irgendeine Haltestelle, wo Leute stehen.
Also, ja. Ist Ihnen das mal passiert, verschlafen oder so?
Mir ist das einmal passiert, da habe ich den Wecker falsch gestellt. Das war ganz am Anfang. Und dann muss man sofort beim Gruppenleiter antanzen und kriegt au, was zu hören. Weil das geht natürlich nicht. Ne? Mhm. Und kann ich auch verstehen. Ich glaube, wer 3-mal zu spät kommt in der Probezeit, ist raus bei der Oper.
Ah. Ja. Ja, na klar, es ist ja, Pünktlichkeit ist ja da wirklich eine
wichtige Tugend. Aber das war vor 6 Jahren und seitdem ist mir das nicht mehr passiert. Nein.
Ich wollte als Kind, tatsächlich wollte ich Busfahrer werden. Ich konnte als Kind alle Bushaltestellen von Lübeck auswendig. Und ich habe mir ganz oft eine Tageskarte gekauft und bin im Bus durch die Stadt gefahren, habe auch so einen anderen Blick auf die Stadt gewonnen. In Lübeck mit der Linie 5 bis nach Eichholz und da war damals die Zonengrenze. Ja, das war damals als der Schlagbaum und dahinter ging. Das war spannend. Das ist ein ganz interessanter Ort, also für mich als Kind gewesen. Ist es so toll, wie ich mir das als Kind vorgestellt habe, dass für mich war das Tollste, die beiden roten Knöpfe zu drücken, damit die Türen aufgehen.
Also, ja, früher waren es noch 2, ne?
Ja, genau.
Heute haben wir bis zu 5 am Capacity, ne?
Ach, ja, Regeln sind so große. Was macht Spaß am Busfahren?
Am Busfahren macht Spaß, dass man immer sieht, was in der Stadt los ist, wie das Wetter ist. Man ist draußen, aber doch nicht draußen. Also ich meine, als Gärtner oder als Bauarbeiter ist man auch immer draußen, aber da wird man nass, wenn es regnet. Ich sitze immer hinter dieser großen Panoramascheibe, kriege alles mit, merke auch, wie sich die Stimmung in einer Stadt oder in einem Stadtteil gerade ändert, weil ein Gewitter aufzieht oder nicht. Die Leute sind an einem Tag anders drauf als am anderen. Und das alles zu beobachten, man kriegt sehr viel mit von der Stadt. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Und nebenbei macht es natürlich auch Spaß, dieses große Ding durch die Stadt zu fahren.
Aber das ist ja auch eine Verantwortung und wirklich ein Riesending. Können Sie sich noch ans erste Mal erinnern? Also allein am Lenker mit diesem riesen Gelenkding und mit den vielen Menschen an Bord und so. Da würde mir ja die Pumpe gehen.
Ja, also man wird ja dann, wenn man den Führerschein gemacht hat, kriegt man 4 Wochen bei der Hochbahn einen Lehrfahrer oder eine Lehrfahrerin zur Seite. Die fahren dann mit einem die ganzen Linien ab, ne? Auch mit Fahrgästen schon, aber die sind immer noch dabei. Und dann kommt der Moment, wo man das erste Mal alleine ist. Und da erinnert sich wahrscheinlich jeder Busfahrer und jede Busfahrerin dran. Weil plötzlich kommen diese ganzen wildfremden Leute zu einem ein und man denkt, muss ich jetzt da hinten links oder war es rechts oder erst die nächste? Und dann, man hat diese Linien ja noch nicht so verinnerlicht. Man lernt innerhalb von 4 Wochen 30 Linien und dann wird man losgeschickt. So. Und dann fährt man morgens um 4:30 und es ist dunkel. Und man ist diese Linie aber nachmittags bei Sonnenschein. Das sieht ja alles ganz anders aus. Plötzlich denkt man, scheiße, bist du hier noch richtig? Und dann fährt man immer an eine Haltestelle ran und dann denkt man so, oh puh, da steht meine Liniennummer dran, alles richtig gemacht bis hier. Und dann kann man mal durchatmen und dann geht's wieder weiter. Das Gefühl kennt jeder.
Aber haben Sie schon mal verfahren?
Ja, habe ich auch schon. Und jeder Busfahrer, der sagt, er hat das noch nicht gemacht, lügt. Das passiert einfach ab und zu mal. Oder was heißt ab und zu? passiert einem mal. Mir ist das jetzt, glaube ich, schon seit 3 Jahren nicht mehr passiert. Mhm. Aber es kann sein, dass man mal in Gedanken... Mir ist es passiert, ich bin 2 Tage die Linie 5 gefahren und dann bin ich auf die 4. Und wenn die aus der Stadt rausfährt, am Bezirksamt, fährt die 5 geradeaus weiter Richtung Hohe Luft und die 4...
Schlump.
Ab zum Schlump, genau, Sie kennen das. Und ich 2 Tage, wie gesagt, die 5, ne, und dann 4 und komme da an... Fahr geradeaus. Die Haltestelle heißt ja auch genauso. Man hat das 2 Tage gemacht. Das kommt einem jetzt überhaupt nicht gut, bis die Leute von hinten rufen, sind Sie nicht die 4? Und dann denkt man, oh, Mist.
Und dann ist ganz schön schwierig, da zu wenden.
Nee, auch, man darf nicht wenden.
Nee, oh Gott, ja. Und dann?
Führerschein weg, wenn man da wendet. Über 2 durchgezogene Linien.
Mit dem Gelenkbus.
Nein, das lernt man natürlich. In der Fahrschule lernt man das schon. Wenn sowas passiert, Leitstelle anfunken. Mhm. Meldung machen, dass die Bescheid wissen. Und dann sagt er von der Leitstelle, wie man wieder zurückfährt. Und dann bin ich natürlich die Hohe Luft hoch und dann bin ich durch die Gärtnerstraße und ab Schulweg wieder auf meinen Linienweg und musste die Haltestellen dazwischen auslassen. Und dann macht er sich eine Notiz, falls sich Leute beschweren, wenn der Bus nicht kommt, damit
gesagt werden kann,
dass nicht auf mich zurückfährt, dass ich sage, ich habe das gemeldet, es tut mir leid, wir sind Menschen, da hat man dann auch mal Verständnis für. Und dann sagte der, informieren Sie Ihre Fahrgäste. Habe ich gesagt, die sind alle schon ausgestiegen, über die Straße gerannt und waren auf den nächsten 4er.
Und ist das so, es ist ja alles automatisiert, früher war das so, der Busfahrer immer noch die Haltestellen angesagt hat, können Sie die Haltestellen? Also was kommt zum Beispiel auf der 4 Richtung Eidelstedt nach Sartoriusstraße?
Da kommt Hügenstraße.
Ja, Hügenstraße, richtig. Ja, genau, Käse, richtig. Quatsch. Ja, Hügenstraße, das ist meine Bushaltestelle.
Ich hatte gerade mit H am Anfang, aber ne.
Gibt es so, ich kenne das im Radio, gibt es so Albträume, die man hat, immer wieder? Also, dass man man geht in die Sendung und hat kein Manuskript oder die Nachrichten nicht oder so. Gibt es auch so Busfahrer-Albträume?
Ja, ich hab selten Träume und noch seltener Albträume. Also meistens ist das so, ich mache abends die Augen zu und wenn der Wecker klingelt, mache ich sie wieder auf und dazwischen ist ein großes schwarzes Loch. Mhm. Und wenn ich dann mal einen Albtraum habe, was zum Glück selten vorkommt, dann war das auch schon mal ein Busalbtraum, ja.
Und was träumt man denn da?
Dann, ich weiß noch, einmal bin ich dann nachts auf irgendeiner Linie, die ich gar nicht kannte, gefahren. Ich dachte, ich wusste überhaupt nicht. Und die Fahrgäste haben mir immer gesagt, Sie müssen jetzt da links. Und der andere gesagt, nein, Sie müssen da rechts. Und ich bin völlig ins Schwitzen. Ich bin durch die ganze Stadt. Ich bin nach Süden, nach Norden und immer an Haltestellen. Und nirgendwo stand meine Liniennummer dran. Es war eine Katastrophe.
Totally lost.
Völlig fertig am nächsten Tag.
Und dieses frühe Aufstehen, Sie haben schon gesagt, also die Busse, das ist ja auch wie im Radio so ein bisschen. Wir müssen ja auch früher wach sein als alle anderen, damit wir bereitstehen, wenn der Wecker bei den Leuten klingelt. Ne?
Genau. Wir fahren ja die Leute zur Arbeit. Das ist ja logisch, dass wir früher aufstehen müssen. Und man wundert sich manchmal, wie viel da los ist morgens. Also wie viele Leute mit dem Bus fahren zu diesen Zeiten, 4:30, 5:00. Aber das sind dann auch die Leute, die zum Beispiel in den Hotels dafür sorgen, dass das Frühstück ab 6 Uhr auf dem Tisch steht. Ne? Die müssen ja auch schon früher da sein.
Sie haben eben gerade schon bei der Tonprobe, die wir vormachen, da habe ich gefragt, was gab es heute zum Frühstück? Haben Sie gesagt, Sie frühstücken nie. Also so auf nüchternem Magen in den Bus wird man da nicht...
In meinem ganzen Leben konnte ich noch nicht frühstücken. Mhm. Das ist einfach so. Meine Kinder frühstücken auch nicht. Also das ist... und ich habe sie auch nie dazu gezwungen, dann vor der Schule was zu essen. Wenn man morgens nicht essen will, dann, ich weiß das aus eigener Erfahrung, dann kann man nichts essen. Mhm. Und das kommt dann irgendwann. Und dann isst man halt, wenn man Hunger hat.
Und in der Kantine bei der Hochbahn, da gibt es aber schon Frühstück.
Ja, die macht um 3 Uhr auf. Ich meine, das sagt viel aus über die Arbeitszeiten von Busfahrern, wenn die Kantine um 3 aufmacht. Und da habe ich schon Busfahrer gesehen, die morgens um 3:30 eine große Portion Rührei mit Speck gegessen haben. Ja, das könnte ich nie. Nie.
Es gab dann, habe ich gefunden, das müssen Sie erläutern, eine Pilgerreise nach Saarbrücken, die dann sozusagen Sie geführt hat zu Frau Helbing sozusagen.
Ja, zum Schreiben.
Zum Schreiben, ja.
Zum Schreiben, das war ganz interessant. Ich habe mich immer gefragt, warum in allen großen Weltreligionen die Pilgerreise ihren Platz hat. Ne? Ob man nach Mekka geht oder Santiago de Compostela, ist ja unterschiedlich. Aber man soll einmal im Leben mindestens einmal so eine Reise machen und dann unterwegs mit Gott, wenn man gläubig ist, Zwiesprache halten oder sich selber besser kennenlernen, wie auch immer.
So Harpe Kerkeling-mäßig, ich bin da mal weg. Auch
genau.
So,
genau, und ich wollte rauskriegen, was das für eine, ob das wirklich etwas verändert im Leben. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, nach Saarbrücken zu laufen, und zwar zum Grab meiner Eltern. Das schien mir ein logisches Ziel zu sein, weil ich bin zu meinen Wurzeln zurück. Ich bin nicht gläubig und deswegen kam so ein
Ziel wie Santiago de Compostela überhaupt nicht in Betracht. Und dann bin ich, das war 2014, eines Tages hier aus der Tür raus und bin bis nach Saarbrücken gelaufen.
Zu Fuß?
Zu Fuß, ja, ja. Und das hat 24 Tage habe ich gebraucht. Das war jeden Tag 33 Kilometer im Schnitt. Ich habe kürzere, längere Etappen. Ich habe mir abends Pensionen gesucht. Ich hatte auch ein Zelt dabei. Ich habe auch mal gezeltet. Ich habe auch einfach mal so im Wald geschlafen und bin immer, ohne einen Plan zu haben, immer auf Saarbrücken zugelaufen. Ich habe das also im Vorfeld nicht die Etappen mir ausgesucht und Hotels gebucht oder was weiß ich. Ich bin einfach losgelaufen mit einer groben Straßenkarte von Deutschland und einem Kompass im Gepäck. Mhm. So. Und nach 24 Tagen bin ich angekommen. Und unterwegs habe ich angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das hatte ich gar nicht geplant. Und da habe ich erst gemerkt, wie gerne ich schreibe. Und wenn ich diese Pilgerreise nicht gemacht hätte, hätte ich nie angefangen, Romane zu schreiben und würde heute hier nicht sitzen. Insofern kann ich sagen, die Pilgerreise hat in meinem Leben grundsätzlich etwas verändert. Bei mir hat das funktioniert.
Wir haben bei uns im Podcast so einen Fragebogen, den alle Gäste bekommen. Und die erste Frage ist, wenn Sie König von Hamburg wären, Sie hätten alle Macht, was würden Sie als allererstes ändern? Also andere Frage, also andere Formulierung für, was stört Sie in dieser Stadt?
Ich würde Hamburg autofrei machen. Die Autos in der Stadt stören mich. Ich glaube, es wäre eine viel noch lebenswertere Stadt, wenn wir hier ohne Autos, die ständig überall im Weg rumstehen, die die Straßen verstopfen, leben könnten. Dann müsste man natürlich auch dafür sorgen, dass der ÖPNV noch häufiger fährt und umsonst ist. Und klar, das gibt natürlich noch viele Dinge, die man beachten muss. Man würde viel mehr Leute aufs Fahrrad kriegen. Ich würde die Stadt, die Straßen völlig den Fahrradfahrern und natürlich auch den Fußgängern zur Verfügung stellen. Und ich glaube, wir hätten alle einen großen Gewinn. Und natürlich träumen sich da sehr viele Leute und glauben, sie können nicht von ihrem Auto lassen. Aber wenn ich zum Beispiel mit dem Bus, mit dem Fünfer, ne, da von der Staatsbibliothek zum Dammtor fahren, zur Rushhour, da steht ja die ganze Straße voll. Ja. So. Ja. Und in jedem Auto sitzt einer drin. Die würde ich alle in einen Bus kriegen und sofort wäre die Straße
Gibt's ja frei. Dieses Bild, dieses große Foto, ne? Ja. So viele Menschen braucht's oder so viel Platz braucht es, wenn alle in einem Auto sitzen und dann in einem Bus. Und so. Ich fahre ja auch, ich habe auch kein Auto mehr. Allein die Parkplatzsituation in Eimsbüttel ist ja eine Katastrophe. Und mit dem Fahrrad ist man auch viel schneller. Gerade an dieser Strecke freue ich mich immer, wenn ich an allen Autos vorbeifahren kann mit dem Fahrrad.
Und man ist nicht nur schneller, man tut auch noch was für seine Gesundheit. Ja. Man hat frische Luft. Es ist alles gut.
Wo denken Sie, mehr Hamburg geht nicht?
Ich glaube, das sind die Landungsbrücken. Mhm. Weil die Landungsbrücken, die stehen für so viel. Die stehen dafür, dass alle Leute, die Hamburg kennen, mal an der oder in Hamburg waren, an den Landungsbrücken waren. Das ist weltbekannt. Nicht nur in Hamburg, sondern wirklich weltbekannt. Dann diese Geschichte, dass von da aus diese Auswanderer nach Amerika damals, was sich da für Szenen abgespielt haben müssen. Dann liegt da die Rikmarikmas und die Kap San Diego. Wunderschön zu sehen. Man sieht ab und zu, wie ein riesiges Containerschiff vorbeikommt. Das ist maritim im besten Sinne. Und dieses alte Gebäude steht ja auch, das ist ja im Krieg zum Glück auch nicht zerstört worden. Diese alten Landungsbrücken stehen da noch. Und dann, wenn die Flut die Elbe hochdrückt, dann sind diese Stege gerade. Und wenn wir eine dolle Ebbe haben, dann geht man richtig steil runter. Ja. Das heißt, man sieht auch diese Bewegung. Das ist ein großes Bild für mich.
Mhm. Hört man ja bei jeder Hafenrundfahrt, dass Hamburg ist ein Tide-abhängiger Hafen. Und so. Dann weiß man, ja, das ist schon ganz spannend, dass man da sozusagen die Kraft des Meeres auch spürt, mitten in der Stadt. Was würden Sie gar mal in Hamburg machen, was Sie noch nie gemacht haben?
Ich würde gerne mal ins Thalia-Theater.
Ja.
Da war ich noch nie drin.
Erfüllbarer
Wunsch. Schauspielhaus. Ich war schon in anderen Theatern, aber im Thalia war ich tatsächlich noch nie.
Das ist auch schön. Also gibt es tolle Inszenierungen. Ist ja ein erfüllbarer Wunsch für 2025.
Kann man machen, ja. Also ist jetzt nicht außer Reichweite.
Außer Reichweite. Apropos erfüllbare Wünsche. Was steht denn an? Kommt ein neuer Frau Helbing-Fall nach den Weihnachtsplätzchen, den Vergifteten?
Im Moment noch nicht. Wobei diese Reihe jetzt nicht abgeschlossen ist mit dem sechsten.
Bitte Band. Nicht. Nein, nein.
Das nächste Projekt, der erste Band einer neuen Reihe wird erscheinen nächstes Jahr im Herbst. Mhm. Im HarperCollins Verlag, in einem anderen Verlag. Und da geht es aber auch um Hamburg. Es geht um einen Hausmeister, der die Anlage einer Wohnungsbaugesellschaft auf St. Pauli betreut. Mhm. Und der schlittert dann auch in...
Das ist ein Krimi.
Ja, sind auch
Krimi. Und das Buch ist ja denn schon fertig, ne?
Ist gerade im Lektorat, genau.
Ja, Sie sagen ja, Sie schreiben.
Ich hatte heute Morgen einen Termin in meinem Verlag und da haben wir schon über das Cover gesprochen und so weiter und über den Erscheinungstermin.
Ist noch nicht, alles noch nicht sicher, aber ich so ungefähr September 25 wird er rauskommen.
Und es ist ein anderer Verlag, ne?
Ist ein anderer Verlag.
Und ist das, warum? Ist das sinnvoll?
Das kann sich durchaus gegenseitig begünstigen, weil jeder Verlag hat ja auch oft seine Leserschaft. Das ist ja manchmal auch, gibt es ja Leser, die von einem Verlag bestimmte Bücher kaufen. Und wenn man dann in dem einen den Hausmeister entdeckt, dann googelt man vielleicht mal meinen Namen und merkt, auch, der hat ja auch noch die hanseatische Miss Marple geschrieben und umgekehrt. Also das kann sich durchaus befruchten.
Also win, win, win. Und welche andere Weiche tut sich denn vor Ihnen schon in Sichtweite auf? Gibt es da schon was?
Nee, im Moment noch nicht. Also kann ich
stabile sagen, Verhältnisse
im gerade. Moment für meine Verhältnisse ist alles safe.
In welchem Bus kann man Sie denn mal erkennen und begrüßen und beglückwünschen zu Ihren Büchern?
Soll ich jetzt alle 30 Linien
aufzählen? Es ist tatsächlich so.
Ich bin genauso oft auf der 150, 250, 111, 112, 113, 114, 115, 392, 183. Was habe ich vergessen? 180 bin ich auch ab und zu sehen. Was haben wir denn noch? Die 16 fahre ich, die X23 fahre ich.
Die auch.
Die 181 fahre ich.
Die ist doch, die geht doch da.
Die geht auch durch Lockstedt, genau. Ja, Lockstedt, Hagenbeck vorbei. Von der Sternschanze fängt die an.
Also, wir werden mit offenen Augen Bus fahren und mit offenen Augen durch die Buchhandlungen gehen. Vielen Dank, Ebert Michaeli. Frau Helbing und die tödlichen Weihnachtsplätzchen ist der 6. Fall der Frau Helbing-Reihe. Und Frau Helbing und das Vermächtnis des Malers, ein besonders gelungenes Buch, ist der 4. Fall aus der Frau Helbing-Reihe. Die Bücher sind im Kamper Verlag erschienen und kosten als Taschenbuch um die 17 Euro. Vielen Dank, das war super. Vielen Dank.
Ich danke.
Dieses Gespräch und alle anderen mit Rolf Zukowski, mit Wolf Biermann, mit Mary Roos und mit Alexander Klavs und, hört ihr in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr wirklich keine Folge mehr. Bis dann. Tschüss.
Hallo, ich bin Gundi Schulze.
Herzlich willkommen im Zirkus Roncalli.
Im Podcast Zirkusträumer erzähle ich euch die Geschichte des Zirkus Roncalli.
Man erfüllt sich natürlich immer wieder Träume, was hätte ich denn gern?
Dieser Zirkusträumer ist Bernhard Paul, Zirkusdirektor, Geschäftsmann, Clown und ein Mann mit erstaunlichem Durchhaltevermögen.
Zirkus ist Theater des Volkes und ist für jeden da. Zirkus ist von Kind bis zur Großmutter, vom Intellektuellen bis zum Fabriksarbeiter. Also für jeden, also auch für Kinder. Und deswegen überhaupt nicht schwerer verständlich wie für Erwachsene.
Er hat als Kind davon geträumt, zum Zirkus zu gehen, weil er mit dem Zirkus, der in seinem österreichischen Heimatdorf gastierte, nicht mitreisen konnte, gründete er seinen eigenen Zirkus. Es ist die Geschichte vom Scheitern und Wiederaufstehen, von einem Familienunternehmen, vom Aufwachsen zwischen Ponys und Clowns. Und es geht um die Frage, was ist mit Leidenschaft alles möglich?
Nach wie vor liebe ich die Clowns und die Spaßmacher.
Und was ist der Preis? Mehr von Bernhard Pauls Zirkusreise, von Macht und Magie der Manege, hört ihr in Zirkusträumer Roncalli in der ARD Audiothek.